Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Mit Stefanie Rode herzlich willkommen. Haltung ist gefragt in den kommenden Minuten in diesem Gespräch, aber auch im politischen Diskurs. Wenn zum Beispiel über Geflüchtete diskutiert wird, dann sieht man sehr deutlich, wie unterschiedlich Haltungen sein können. Und man hört auch immer wieder die Forderung, man müsse endlich Haltung zeigen. Wenn man so will, kann die neue Gretchenfrage lauten: Wie hältst du es eigentlich mit der Haltung? Fehlt es unserer Gesellschaft an Haltung? Und wie könnte eine gelingende Haltung im Leben aussehen? Und darüber will ich jetzt sprechen mit Anja Reschke. Sie leitet den Programmbereich Dokumentation und Kultur beim NDR, moderiert unter anderem das ARD-Magazin Panorama und hat 2015 für viel Aufsehen gesorgt mit einem Kommentar in den Tagesthemen gegen Fremdenhass und auch mit ihrem Buch in der Folge mit dem Titel Haltung zeigen. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Und zu Gast ist auch Philipp Wüschner, der sich an der FU Berlin schwerpunktmäßig mit der Philosophie der Gefühle auseinandergesetzt hat und ein Buch geschrieben hat mit dem Titel Eine aristotelische Theorie der Haltung. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Hallo, guten Tag.
Fangen wir an mit Ihnen, Frau Reschke. Mit welcher Haltung gehen Sie eigentlich in dieses Gespräch jetzt?
Also neugierig, aufgeschlossen, irgendwie auch erwartungsfroh, weil ich es immer gerne mag, mich zu unterhalten und meine eigenen Argumente oder Gedanken zu schärfen. Und ich mich aber auch immer freue, wenn ich irgendwie neue Gedankengänge zu Argumenten oder zu Sachen, mit denen ich mich schon lange beschäftige, dazu gewinne, dann gehe ich immer ganz erfüllt aus sowas. Also hoffe ich, dass es heute auch so wird.
Herr Wüschner, wie sieht es bei Ihnen aus?
Na, ich habe mich ja vor 5, 6 Jahren mit dem Thema beschäftigt und ich stelle bei mir ein immer stärkeres Bedürfnis fest, streng zu sein, immer strenger zu sein, was das Thema angeht. Ich werde auch immer sozusagen ungeduldiger damit, was sozusagen Unterhaltung verstanden wird und ja, hoffe, dass ich die Gelegenheit nützen kann zur Strenge.
Aha, das sind zwei sehr unterschiedliche Haltungen. Das eine ist erwartungsfroh und das andere eher streng kontrolliert. Spiegelt sich das auch wieder in Ihrer Körperhaltung, würden Sie sagen? Also gibt es einen Zusammenhang zwischen innerer und äußerer Haltung gerade?
Ja, ich bin ja relativ krank heute hergefahren. Ich hatte eigentlich das Bedürfnis, mich sozusagen gemütlich anzuziehen. Und dann habe ich aber gedacht, das geht nicht, ich kann hier nicht sitzen sozusagen in dem Pulli, in dem ich mich wohlfühle, sondern ich muss irgendwie auch meine äußere Haltung dem anpassen.
Frau Reschke, wie sieht das bei Ihnen aus, der Zusammenhang zwischen der Körperhaltung und der Geisteshaltung?
Also ich sitze zum Beispiel hier gerade auf so einem Bürostuhl, der ist nicht so irrsinnig bequem, stelle ich fest. Und eigentlich wäre mein Körper mehr in so einer gespannten Haltung. Also lieber, ich würde eigentlich lieber stehen. Ich würde lieber aufrecht stehen und meinen Rücken gerade machen. Jetzt bin ich aber hier in so ein bisschen gekauerte Haltung gezwungen. Das ist jetzt nicht so richtig kommod, aber ich versuche sozusagen meinem Körper den Schwung mitzugeben, den ich auch gerade im Kopf habe. Und ich glaube, dass das ganz eng miteinander zusammenhängt. Weil man merkt es ja auch immer, wenn man irgendwie, keine Ahnung, wo reinkommt und man sagt, okay, jetzt muss ich irgendwie hier stehen, dann macht man sich innerlich gerade, dann versucht man auch die Stimme und den Blick zu weiten und den Kopf gerade zu halten, sodass man irgendwie auch im Körper sich das ausstrahlt, was sich gerade im Kopf abspielt.
Aufrecht stehen, wie Sie gerade gesagt haben, das ist ja ein bisschen Ihr Markenzeichen geworden, weil Sie in der Flüchtlingsdebatte gesagt haben, man muss den Mund aufmachen, man muss Haltung zeigen. Wie sind Sie zu dieser Haltung gekommen?
Also ich glaube, wie die meisten Menschen kommt man wahrscheinlich zu seiner Haltung durch jahrelange Erfahrung, durch das, was man von zu Hause mitbekommt, sicher auch das, was man vom Freundeskreis mitbekommt, ganz viel natürlich durch Schule, durch Lesen, durch Bildung, durch sich beschäftigen mit Themen. So all das stärkt eine innere Haltung oder hat meine innere Haltung bestärkt, sodass jetzt ich, als ich das damals zum Beispiel gesagt habe, gar nicht groß darüber nachgedacht habe, ob das jetzt nun meine Haltung ist oder nicht. Für mich war das sowieso selbstverständlich, dass das nicht nur meine Haltung ist, sondern dass das so eine Art Grundhaltung Deutschlands ist oder der Bundesrepublik ist.
Was ist eigentlich der Unterschied, Herr Wüschner, würden Sie sagen, zwischen Haltung und Meinung? Kann man das trennen?
Man kann, es ist etwas Unterschiedliches, aber man kann es nicht gut trennen, weil natürlich im besten Fall Haltung etwas ist, was Meinungen auch mitproduziert. Ansonsten werden diese Meinungen sozusagen relativ beliebig, wenn sie nicht in irgendetwas fundiert sind, was größer ist als eine Meinung. Also auch irgendetwas, wo man weiß, da komme ich intellektuell, moralisch, ästhetisch, ethisch irgendwo her. Und das ist sozusagen die Quelle, aus denen ich dann auch Meinungen zu einzelnen Themen entwickeln kann.
Das würde ich jetzt strenger sehen als Sie.
Da sind wir wiederum erwartungsfroh, wie Sie das meinen. Erklären Sie
also,
bitte.
Ich finde, es gibt einen eklatanten Unterschied zwischen Meinung und Haltung. Ich gebe Ihnen recht, dass ich Meinung aus Haltung speisen kann. Aber Haltung ist was, also Meinung ist was viel Oberflächlicheres. Meine Meinung bilde ich mir irgendwie ganz flott zu irgendwas. Ich muss mir dauernd zu irgendwas eine Meinung oder eine Einstellung bilden. Eine Haltung ist, finde ich, was viel tiefergehendes. Eine Haltung ist eine Grundorientierung, die das gesamte Fühlen und Denken und Handeln bestimmt und eigentlich auch auf, ja, wie soll man das sagen, auf ein ethisches Sollen sozusagen hinzielt. Eine Meinung kann ich sagen, eine Haltung kann ich zeigen. Also und die zeigt sich dann auch in jeder Handlung, die ich tue. Meine Meinung kann ich zu allen möglichen Sachen haben. Wie gesagt, im besten Fall ist sie gespeist durch die Haltung, aber die Haltung ist, finde ich, der viel innere Kompass.
Haltung zeigt sich ja auch häufig dadurch, dass man es sich ausnimmt, zu gewissen Dingen keine Meinung zu entwickeln. Also ich habe zum Beispiel bei diesem letzten Konflikt über diese Kinder, die dieses Oma-Lied gesungen haben, mir eigentlich gedacht, also wer da jetzt verlangt, zu diesem Thema eine Meinung oder gar eine Haltung entwickeln zu müssen, da fängt eigentlich schon die intellektuelle Beleidigung an. Also Haltung heißt eben auch, und das wird häufig, glaube ich, heute vergessen, dass es Dinge gibt, von denen man mit Recht sagen darf, darüber äußere ich mich nicht, darüber rege ich mich nicht auf.
Also man kann sich enthalten, möglicherweise
ja,
auch.
Ja, Haltung als Enthaltung ist, glaube ich, etwas, was heute zumindest relativ selten getan wird.
Was würden Sie denn sagen, Frau Reschke? Spürt man gerade, gibt es gerade ein größeres Bedürfnis nach Haltung in der Gesellschaft, jetzt wo sich der Diskurs auch polarisiert hat?
Das ist immer so ein bisschen schwierig, weil ich ja früher nicht gelebt habe. So, von daher weiß ich das nicht. Jetzt nur mal so in meinem Leben würde ich sagen, dass im Moment zumindest im öffentlichen Diskurs das Thema Haltung eine große Rolle spielt. Vielleicht hängt es auch damit zu tun, dass natürlich viele Dinge, von denen wir dachten, sie seien verhandelt oder sie seien sicher, so ein bisschen wegbrechen. Also was ist Heimat, was ist Nation, was ist, welche Stabilität gibt meinetwegen Religion, die sie früher gegeben hat oder politische Lager, all diese Sachen sind ja so ein bisschen, die bröseln ja so ein bisschen. Deswegen habe ich den Eindruck, dass im Moment viel mehr Menschen danach suchen, irgendwie, was ist meine Haltung? Und wir natürlich gerade, und das empfinde ich anders als, sagen wir mal, vor 20 Jahren, eine sehr starke, in der Tat polarisierte Debatte darüber haben, wo man vor allem politisch steht und beziehungsweise wie man die Gesellschaft definiert und was für eine Gesellschaft wir sein wollen. Und da geht es schon viel um Haltung.
Herr Wüschner, Sie schreiben in Ihrem Buch, dass das ein Fehl- und Sehnsuchtswort ist. Was meinen Sie damit genau?
Na, eigentlich was Ähnliches, was Frau Reschke schon gesagt hat. Ich würde vielleicht den Unterschied machen. Ich glaube, ehrlich gesagt, im Alltag bin ich optimistisch. Ich glaube, dass die Leute in Alltagssituationen heute nicht weniger Haltung zeigen als früher. Zumindest wüsste ich nicht, wie man das im Gegenteil beweisen würde. Es ist immer noch nicht viel, aber es ist auch nicht weniger geworden. Aber was das andere angeht, was sozusagen die öffentliche Haltung, den öffentlichen Diskurs angeht, würde ich Frau Reschke zustimmen, da ist relativ viel weggebrochen, aus dem man früher heraus sozusagen seine Haltung entwickeln konnte. Stattdessen ist es unglaublich komplex geworden. Es ist auch einfach schwieriger, noch eine Haltung zu entwickeln, die dieser ganzen Komplexität gerecht werden soll. Und Fehl- und Sehnsuchtswort deswegen, weil ich das Gefühl habe, dass diese ganzen Aufrufe nach Haltung, ich weiß, Mili Kiak hat das in ihrem Buch über Haltung als ansteigende Imperativdichte bezeichnet. Also wir fordern immer mehr, je schwieriger es wird, desto mehr und klarere Haltung fordern wir eigentlich ein. Und ich weiß nicht, ob wir uns damit einen Gefallen tun oder ob wir nicht sozusagen versuchen, so eine Haltungskrise jetzt mit einer Haltungsinflation zu begegnen. Also indem wir eben verlangen, zu allen möglichen kleineren Ereignissen Stellung zu beziehen, uns öffentlich zu äußern. Und das kommt vielleicht nochmal auf den Punkt zurück, dass Haltung auch bedeuten kann, sich bei gewissen Dingen zu enthalten und nichts zu sagen.
Aber das klingt so, als könnte es nur eine Haltung geben oder als würde nur eine Haltung gefordert sein.
Nein, es soll natürlich plurale Haltungen geben, anders ist es auch gar nicht möglich. Ich habe aber schon das Gefühl, dass wenn man sozusagen die Aufrufe nach Haltung sich so anhört, dass da unausgesprochen schon die Vorstellung ist, als gäbe es noch diese eine demokratische, bürgerliche Haltung, die wir nur wieder finden müssten. Und dann wären sozusagen die Probleme, die wir haben, passé. Das, glaube ich, ist ein Irrtum. Mich erinnert das ein bisschen an die, in der Architektur der 90er Jahre hat man irgendwann mal festgestellt, naja, Demokratie hat was mit Transparenz zu tun und dann hat man sehr viele Glasfassaden gebaut und hat aber natürlich trotzdem Räume gebaut, die weiterhin nicht zugänglich waren. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir rhetorisch was Ähnliches machen. Wir bauen eigentlich Glasfassaden, wir verlangen Haltung, wir verlangen, dass die Leute sich sichtbar machen, Stellung beziehen und so weiter, tun aber relativ wenig dafür, zum Beispiel die Leute, die in Orten leben, wo Haltung zeigen, auch gefährlich ist, dass die Schutzräume haben, dass die institutionell unterstützt werden. Und da macht sich irgendwie was, eine Diskrepanz auf, die ich auch mit Sorge betrachte.
Könnte man da vielleicht auch einhaken und darüber nachdenken, ob es ein Bedürfnis nach einer Sekundärhaltung gibt? Also, dass man jemand anderen dafür feiert, dass er Haltung zeigt und damit selber nicht Haltung zeigen muss? Frau Reschke, das hat man ja in gewisser Weise auch bei Ihnen erlebt, dass Sie eigentlich etwas sehr Selbstverständliches öffentlich gesagt haben und Ihnen dann überschwänglich eine Haltung attestiert wurde. Was halten Sie von dieser Idee der Sekundärhaltung, also dass man quasi das Haltungzeigen outsourced an Sie?
Ich glaube, dass das tatsächlich passiert. Ich merke das jetzt nicht nur bei mir, sondern ich habe zum Beispiel manchmal den Eindruck, wenn man Greta Thunberg nimmt, dann habe ich manchmal schon das Gefühl, es reicht schon, die gut zu finden, dann hat man schon was fürs Klima getan, so nach dem Motto, oder wenn man ihr zuhört. Das stimmt, also das erlebe ich auch manchmal, wenn ich, keine Ahnung, irgendwo einen Vortrag halte oder eine Rede oder so, dass dann ich viel Applaus bekomme oder Leute sagen toll und danke und so. Und das aber ganz viel damit zu tun hat, dass sie sozusagen mich nur, nicht weil ich irgendwas Tolles gesagt habe, irgendwie mich applaudieren, sondern im Prinzip sich selber Mut zu applaudieren, so nach dem Motto, ah ja, wenn ich jetzt applaudiere, dann habe ich schon Haltung gezeigt. Und ich finde, das kann man auch wahnsinnig gut in den sozialen Netzwerken beobachten, die ja nichts anderes sind als eine permanente Bestätigungsmaschinerie. Also alles, was Menschen posten, machen sie ja, um nach außen zu zeigen, guck mal, ich habe diese oder jene Haltung. Also wenn ich irgendwas like, was jemand anderes gemacht hat, können meinen Referenzraum, kann dann sehen, der findet das gut und diese Haltung hat er dazu. Oder er findet das nicht gut, weil er das disliked. Und dann kann ich mich auch wieder dazu verhalten. Und wir haben nun mal gerade im Moment eine Situation, und die empfinde ich schon stärker, als ich sie vor 20 Jahren meinetwegen empfunden habe, wo man sich dazu verhalten muss, wie wir mit Kräften umgehen, die ein sehr anderes Verständnis von unserem Land haben oder die bisher dagewesene Demokratie in Frage stellen oder die, keine Ahnung, Menschenrechte in Frage stellen. Und dazu muss man sich in irgendeiner Form verhalten. Und dass man sich dann Leute sucht, an denen man sich orientiert, finde ich eigentlich erstmal in Ordnung.
Ich finde es allerdings interessant, dass wir in dem, was wir bewundern, habe ich das Gefühl, werden wir immer unkomplexer, beziehungsweise ich musste neulich dran denken, als ich nochmal diese Peter Handke-Geschichte mir angeschaut habe. Ich meine jetzt gar nicht seine Haltung zu Jugoslawien, ich glaube, da ist genug drüber gesagt worden, aber er hat als Reaktion auf Fragen von Journalisten gesagt, ja, ich komme von Homer und Cervantes her, ich möchte mich mit diesen Fragen nicht beschäftigen. Und das wurde sehr schnell, weil es natürlich auch so ein bisschen altertümlich ist, wurde sehr schnell mit großem Spott überzogen. Und ich habe mir eigentlich gedacht, ja, auch wenn es nicht meine Haltung ist und auch wenn es nicht meine Referenzrahmen unbedingt sind, fand ich es doch bewundernswert, dass da jemand steht und zumindest weiß, wo er herkommt. Und dass man das nicht irgendwie stärker gelten lässt und auch einfach gar nicht inhaltlich teilt, sondern einfach nur von der Form her als etwas akzeptiert, wo jemand sagt, naja, hier ist meine Haltung, die ist fundiert, die kommt irgendwo her und die möchte ich auch anerkannt haben. Ich finde, da ist es sozusagen auch seit den letzten 20 Jahren eher unterkomplex geworden.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Zu Gast sind die Fernsehjournalistin Anja Reschke und der Philosoph Philipp Wüschner. Und wir haben darüber diskutiert, was Haltung ist, wie sie sich von Meinungen unterscheidet. Und dabei ist deutlich geworden, es gibt offensichtlich ein großes Bedürfnis im politischen Diskurs nach Haltung. Jetzt wollen wir den Blick ein bisschen weiten und fragen, wie eine gute Haltung im Leben gelingen kann. Herr Wüschner, was würden Sie sagen? Ist Haltung etwas, was jeder haben kann, was sich jeder auch aneignen kann?
Zu einer gewissen Weise natürlich ja, also ganz ohne Haltung lebt wahrscheinlich niemand. Ich würde aber sozusagen, um auf die Stränge zurückzukommen, sagen, dass Menschen mit einer ausgeprägten oder mit einer bewundernswerten Haltung immer schon selten waren und auch selten bleiben werden.
Was denken Sie, Frau Reschke? Ist das auch so, dass das etwas Seltenes ist?
Na, also ich glaube, an sich hat jeder Mensch eine Haltung. Die Frage ist ja nur, welche Haltung. Und wir finden ja jetzt nur eine bestimmte Haltung gut, nämlich die edle, auf das Gute ausgerichtete oder so. Keine Ahnung, aber wenn man sagt, es gibt mehrere Haltungen, kann ja auch eine konservative Grundhaltung geben oder eine pragmatische Haltung geben. Deswegen denke ich mal, dass jeder die hat. Von daher muss die auch jetzt nicht erst entwickelt werden. Ich glaube, das, wonach Sie fragen, ist ja eine Haltung, eine ganz bestimmte Haltung, die wir entwickeln sollen, oder? Die weiß ich nicht, widerständig, wehrhaft, die
im besten Sinne, genau, das wäre zumindest die positive, genau, Auslegung davon, ja. Mhm.
So, die kann nicht jeder entwickeln. Nee, wie soll das gehen? Das kann man, ich glaube, das ist disponiert nach deiner eigenen Grundhaltung. Und wenn du diese Grundhaltung nicht hast, wirst du dich schwer tun. Das ist ja genau das, was wir gerade erleben. Also Menschen, die, weiß ich nicht, nicht eine grundtolerante Haltung haben oder nicht eine grundoffene Haltung haben, sondern eben eher eine ängstliche oder eine sehr konservative, die vielleicht eher glauben, das Recht des Stärkeren müsse sich durchsetzen oder Leistung ist das, was zählt oder solche Sachen, werden sich wahrscheinlich immer schwer tun mit denen, die sagen, Moment mal, man muss den Menschen betrachten in seinem gesamten Umfeld und aus seinem Kontext und in seinen Umständen. Ich glaube, dass man den nicht zu dieser Haltung bringen wird. Und ich glaube, macht auch keinen Sinn, also zu versuchen, jemanden mit Argumenten von der eigenen Haltung zu überzeugen. Ich glaube, das ist, schlägt fehl. Man kann Argumente austauschen, aber nicht jemanden überzeugen.
Ja, das, also was das Letzte angeht, würde ich Ihnen recht geben, Haltung durch Argumente zu ändern, funktioniert ganz selten bei Leuten, die sozusagen es gelernt haben, gegen sich selbst zu denken und in so einem von Selbstreflexion einzutreten und dann doch Haltungsänderungen anzustreben. Ich würde aber trotzdem sagen, klar hat jeder irgendwie eine Haltung, aber wenn man an dem Punkt in die Antike zurückgeht, die ein bisschen haltungsbesessen war, was das angeht. Denen ging es immer darum, dass derjenige Mann, muss man dazu sagen, der keine Haltung hat, der wird immer ein Getriebener sein. Vor allem wird er ein Getriebener sein von dem, was ihm zustößt und von den Gefühlen, die er dabei hat. Das, finde ich, ist, glaube ich, etwas, was wir heute auch noch sehen können. Also Leute, die sozusagen nicht ihre eigenen Gefühle sozusagen im Griff haben oder eine Haltung dazu entwickelt haben, sondern wo es umgekehrt ist, wo eigentlich die Gefühle das sind, was Haltung und dann auch immer wechselnde Haltung sozusagen antreibt.
Sie sagen da in Ihrem Buch, Sie sprechen von dem Begriff der Ereignisfähigkeit. Mhm. Haltung ist Ereignisfähigkeit. Meinen Sie damit genau diese Möglichkeit, dass man sich aktiv verhält zu den Dingen, die einem passieren, oder was ist das genau?
Ja, genau. Ich meine damit, dass man sozusagen seinen Körper und seine ganze Person hergibt, um Ort für ein Ereignis zu werden. Also um es einem Beispiel zu machen, relativ banalen. Wenn Sie in der U-Bahn oder wo auch immer Ungerechtigkeit feststellen und dann eben aufstehen, entweder etwas sagen oder sich auch einfach nur neben die entsprechende Person setzen, dann geben sie sozusagen ihren Körper, ihre ganze Person, ihre Haltung dafür her, dass sich so etwas wie Gerechtigkeit ereignet, dass Solidarität sich ereignet. Und ich finde, das übrigens ist auch das, was Frau Reschke in ihrem Beitrag damals gemacht hat. Das ist das eine zu sagen, ja, der öffentlich-rechtliche Rundfunk und das Fernsehen hat einen gewissen Ethos. Es braucht aber dann eben doch einzelne Journalistinnen, die sozusagen mit ihrem Körper, mit ihrem Gesicht dafür eintreten und das dann sich auch ereignen lassen. Das meine ich mit Ereignisfähigkeit.
Ist dann Haltung sowas wie eine Tugend, die wir vielleicht mehr wieder lernen müssen, so wie in der Antike?
Also in der Antike ist es umgekehrt, alle Tugenden sind sozusagen Haltungen, alle Laster auch. Tugendethiken haben keinen besonders guten Ruf, weil sie irgendwie im Verdacht stehen, dass sie sozusagen nur dadurch geprägt sind, was sozusagen gerade als Haltung anerkannt wird. Es gibt aber gute Gründe anzunehmen, dass es eigentlich die einzige mögliche Form ist, in dem wir wirklich auch zu ethischem Verhalten kommen. Denn wie Aristoteles gesagt hat, man kann über Moralfragen durchaus gut reflektieren, aber um sie in Verhalten umzusetzen, braucht man eine Haltung, die sich eigentlich von Kindheit an dann eben entwickelt hat.
Wo also können wir diese Haltung lernen? Was würden Sie sagen, Frau Reschke?
Ich muss noch mal eins zurückfragen. Ja. Das heißt aber, diese Haltung, von der Sie sprechen, ist sozusagen die auf moralisch guten Grundsätzen beruht. Also sprich Gerechtigkeit.
Ich würde das andersrum sagen. Ich würde sagen, dass es eben nicht so ist, dass die Haltung auf Grundsätzen beruht, sondern ich glaube, dass wenn wir an sowas wie Gerechtigkeit glauben wollen, wir eigentlich immer auf die verschiedenen und auch dann plural unterschiedlichen Ereignisse schauen müssen, wie es sich sozusagen eignet. Das heißt, die Haltung ist eigentlich das Grundlegende, nicht irgendwelche Prinzipien. Und deswegen wird es auch immer ein plurales, sehr verschiedenes Feld geben von dem, was sozusagen als Gerechtigkeit gilt.
Aber gibt es dann die richtige Haltung und die falsche?
Nein, aber es gibt sozusagen die Auseinandersetzung um richtige und falsche Haltungen.
Das ist das, was wir gerade erleben, würde ich sagen.
Kann man genau. Wo lernen wir das denn dann? Also vielleicht auch diese Auseinandersetzung über richtige und falsche Haltungen. Kann man das in der Schule machen?
Ich glaube, dass man das natürlich viel lernt vom Elternhaus. Ich glaube, dass das ganz viel damit zu tun hat. Also ich kann es zum Beispiel bei mir sagen, dass meine Haltung sicher auch geprägt wurde durch viele Bücher, die ich gelesen habe. Also diese ganze Hitlerzeit, keine Ahnung, als Hitler das rosa Kaninchen starb, wurde gerade verfilmt. Das waren so Bücher, die mich schon, oder die Weiße Rose, die mich schon tief beeindruckt haben. Und wo ich so eine Ungerechtigkeit empfunden habe, wo ich dachte, das kann nicht sein, dass Menschen sich über andere erheben. Und das hat sich ganz tief in mir verankert. Natürlich dann auch in der Auseinandersetzung mit Themen, die ich jetzt in meinem Beruf sowieso, aber auch mit Kollegen, mit Freunden, mit Diskussionen, all das, glaube ich, ist das, wo man Haltung lernt.
Herr Wischner, was würden Sie sagen?
Elternhaus, Lehrer, all das. Vor allem aber, glaube ich, Beispiele, also wo man wirklich sozusagen jemanden anderen für seine Haltung bewundert. Und ich würde nochmal stark machen, dass es da nicht darum geht, dass man diese Haltung teilt oder sich ihr anschließen muss. Sondern was wir an Haltung bewundern, ist eigentlich, dass wir merken, diese Person hat irgendetwas gefunden, was es ihr ermöglicht, nicht mehr getrieben zu sein, sondern was es ihr ermöglicht, als sie selber in einer komplexen Situation zu bestehen. Und das ist sehr attraktiv. Und das, glaube ich, Haltung lernen funktioniert vor allem auch darüber, seine eigene Haltung häufig zu überdenken, häufig, was sehr schmerzhaft ist, auch abzulegen und zu verändern. Also ein bisschen anders als Frau Reschke, sie nicht zu schärfen unbedingt, sondern die Haltung anderer Leute auch dazu zu nützen, die eigene Haltung flexibel und weich zu halten.
Sie machen so eine Checkliste in Ihrem Buch von 3 verschiedenen Punkten, wie man erkennt, ob man eine gelingende Haltung gefunden hat. Würden Sie die auch so als Handreichung empfehlen im Alltag? Kann man das machen?
Es ist eher eine Checkliste, die sagt, wie unglaublich schwierig es eigentlich ist. Wenn Haltung gelingt, muss es sich eigentlich an 3 Beziehungen beweisen. Es muss einmal dem Gegenstand selbst gerecht werden. Das ist schon schwierig genug, weil der Gegenstand sozusagen in jeder Situation sich ein bisschen anders verhalten kann. Dann muss es sich sozusagen an der Umwelt bewähren. Also man kann natürlich auch in einem Unrechtsstaat, in einer Diktatur durch Haltung Gerechtigkeit sich ereignen lassen. Es ist aber sehr schwierig und es wird sehr anders aussehen, als es in der liberalen Demokratie zum Beispiel sein wird. Und das Dritte und vielleicht das Schwierigste ist, dass Haltung eben immer auch eine Beziehung zu einem selbst, zu dem, wo man herkommt und was man schon geworden ist und auch zu dem, was man werden möchte, herstellen muss. Und da kommt auch das Risiko her, dass ich etwas von mir selbst in diese Haltung mit einspeise. Und diese 3 Dinge zu versöhnen, da war die Antike sehr optimistisch, die hat gesagt, das gelingt und dann kann man sozusagen auch dann wirklich eine allgemein gültige Haltung entwickeln. Das, glaube ich, ist heute nicht mehr gegeben. Heute werden sich solche Haltungen eher daran bemessen müssen, wie ehrlich sie eigentlich damit sind, wie schwierig es ist, in dieser komplexen Welt überhaupt etwas wie eine Haltung zu entwickeln.
Frau Reschke, halten Sie diese Haltungsansätze für praktikabel? Kann man die umsetzen möglicherweise?
An sich ja. Ich denke, man muss tatsächlich, ich finde, das sich selbst überprüfen. Man kann ja auch mal so ein bisschen auf sich selber achten, wo man eigentlich eine andere Haltung postuliert, als man dann eigentlich einnimmt. Also ich finde, Haltung muss wahrhaftig sein. Also man muss das auch wirklich meinen, was man da tut. Sonst ist es keine Haltung. Also es hilft nichts, wenn du einmal eine Omi über die Straße hilfst, wenn du das nicht immer tun würdest. Oder ich finde, das beste Beispiel ist immer, wenn man sagt, man sei tolerant. Bist du wirklich tolerant, wenn Samstagabend dein Nachbar eine Monsterparty feiert und es laut ist bis morgens früh um 5? Bist du immer noch tolerant? Oder bist du jemand, der, weiß ich nicht, sagt, ich möchte niemanden anderen aburteilen? Also wenn es meine Haltung ist, kann ich mich daran selber messen, in meinem Verhalten. So, das finde ich einen sehr wichtigen Punkt. Das kann man auch täglich mit sich üben in seinem Leben. Also ich merke das zum Beispiel, wenn ich so wütende Kommentare kriege, dann natürlich machen die ja manchmal was mit einem, dann denkt man so, jetzt reicht's mir, aber jetzt haue ich hier zurück, verbal. Und dann ist man schon, dann denke ich aber oft, nee, also ich will das nicht. Ich will nicht verbal so zurückhauen. Ich will gar nicht auf das gleiche Niveau, weil ich das nicht in Ordnung finde, dass man Menschen derartig niedermacht, sei es nur mit Worten. Ich möchte das nicht sein. Also halte ich mich dann zurück und versuche wieder meine Haltung zu finden. Aber das sind immer so Momente, wo man sich eben selber überprüfen muss und gucken muss, funktioniert das noch?
Wunderbar, danke für diese Gedanken, für diese Einsichten, Anja Reschke und Philipp Büchner. Und wer mehr erfahren möchte über Haltung, der kann zwei Bücher konsultieren. Das eher praxisorientierte von Anja Reschke mit dem Titel Haltung zeigen und das eher theoretische von Philipp Büchner mit dem Titel Eine aristotelische Theorie der Haltung. Besten Dank, dass Sie beide sich die Zeit genommen haben für dieses Gespräch.
Vielen herzlichen Dank.
Danke.